Dank an euch. Wir hören und sehen euch ja nachher noch dann nach der Predigt wieder. Ja, was ist das Gute an der guten Nachricht? Die allererste Antwort, die mir eingefallen ist, das Gute an der guten Nachricht ist, dass sie gut ist. Aber ich dachte mir, das wird euch nicht zufriedenstellen heute Morgen, also müssen wir dann doch etwas tiefer einsteigen. Ganz kurz die Worterklärung, Evangelium, so wird das ja übersetzt, dieses Wort als gute Nachricht, kommt aus dem Altgriechischen, setzt sich aus zwei Wortteilen zusammen, aus dem Wortteil eu, heißt gut, und angelion, heißt Botschaft oder Nachricht. Zusammengesetzt, eu, angelion, Evangelium, gute Nachricht. Soweit einfach mal zu der Wortbestimmung. Und diese gute Nachricht, von der wir jetzt heute Morgen sprechen, die steht in engster Verbindung mit dem christlichen Glauben an Gott. Und so kann man sich schon mal fragen, was ist denn nun das Gute an der sogenannten guten christlichen Nachricht? Und wann habt ihr das letzte Mal darüber nachgedacht? Ich habe gerade vorhin mir eine Person geschnappt im Vorfeld vom Gottesdienst und habe sie ganz spontan gefragt, was würdest du sagen, was ist das Gute an der guten Nachricht? Und wir haben gemerkt, dass wir darüber viel zu wenig nachdenken und gar nicht so schnell etwas sagen können, was ist denn wirklich das Gute an der guten Nachricht? Was gehört hinein, was gehört nicht hinein? Und ich bin selber erschrocken in der Vorbereitung, dass wir über dieses Thema hätten schon viel früher oder mal immer wieder mal drüber nachdenken. Was ist eigentlich die Grundlage dessen, woran wir glauben? Was ist das Gute eben an dieser guten Nachricht? Zumal, wenn wir hineinschauen, ich habe dieser Tage einen Artikel gelesen, wo drin steht, dass wir Christen alles andere als gut bei den Menschen unserer Tage rüberkommen. Ich mute euch jetzt mal ein Zitat zu. Die Christen des 21. Jahrhunderts sind vor allem für unzeitgemäße Moralvorstellungen bekannt. Was sie reden und leben, wird von vielen als schädlich wahrgenommen. Ihre Botschaft ist emotional irrelevant, intellektuell minder bemittelt, moralisch fragwürdig und durch ihr Verhalten unglaubwürdig. Mit anderen Worten, ihre Botschaft ist weit davon entfernt, als gute Nachricht wahrgenommen zu werden. Zitat Ende. Das trifft, oder? Regt uns das zum Widerspruch an? Macht uns das wütend? Sagen wir so ganz unrecht, hat der Verfasser dieses Artikels eigentlich gar nicht? Klare Worte auf jeden Fall, die treffen, die uns in den Spiegel vorhalten und die anzeigen, wie andere uns mittlerweile wahrnehmen. Aber auch unter uns Christen gibt es Leute, die sagen, die gute Nachricht war für mich so lange gut, bis ich mal angefangen habe, selbstständig zu denken. Weil sonst hieß es immer, das muss man halt glauben. Die gute Nachricht war für mich so lange gut, bis Erlebnisse mit Gott ausgeblieben sind. Den anderen scheint er zu helfen, mich scheint er zu vergessen. Die gute Nachricht war so lange für mich gut, bis meine Lebensrealität meinen Kinderglauben nicht mehr abdeckte. Ein Gottesopfer am Kreuz, das soll eine gute Nachricht sein? Hör mal bitte damit auf. Also ein kurzes Fazit zu ziehen, bringt uns Ernüchterung. Die Welt hat berechtigte Anfragen an uns. Ihr kommt nicht gut und ihr kommt nicht glaubwürdig rüber mit eurer sogenannten guten Nachricht. Manch Christ tut sich damit zunehmend schwer, das Gute in der guten Nachricht zu sehen und dann auch noch leben zu können und gesellschaftlich betrachtet. Haben wir eigentlich eine Antwort darauf, ob das Gute in der guten Nachricht gesellschaftlich relevant ist für die Probleme und für die Fragen unserer Zeit? Oder beschränkt sich das Gute nur auf das Private, auf das Individuelle zwischen Gott und mir? Also was ist dann das Gute an der guten Nachricht? Ich glaube, jetzt ist Zeit, sich damit wirklich mal zu beschäftigen und einzusteigen. Und im Grunde sollen heute zweierlei Dinge geschehen. Und ich hoffe und ich habe dafür gebetet, dass Gottes Geist es jedem von uns schenkt, so unterschiedlich wir sind. so unterschiedlich wir uns auch hier vielleicht sehen. Vielleicht bist du heute Morgen hier zum ersten Mal und sagst, was redet ihr da von einer guten Nachricht? Ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Und was wollt ihr Christen denn überhaupt? Ja, wir haben manchmal auch Probleme, die gute Nachricht in guter Weise zu leben und zu verkünden. Und deshalb beschäftigen wir uns auch mit diesem Thema. Also habt Nachsicht, wenn dir das alles heute Morgen fremd vorkommt. Wir möchten aber das, was uns im Grunde im Herzen begeistert, unser Leben ausmacht, möchten wir neu lernen, dass wir glaubwürdiger und authentischer und ehrlicher und klarer, dass die Menschen auch mitteilen können, was uns im Glauben wichtig ist. Also es geht darum heute Morgen zweierlei. Einmal zu verstehen, was das Gute an der guten Nachricht ist und zum anderen aber auch mal wieder berührt zu sein, beseelt zu sein. Darf ich auch sagen, emotional angetan zu sein von dem, was Gott da reingepackt hat in die gute Nachricht. Und wir werden folgendermaßen vorgehen, mit dem nächsten Bild möchte ich das gerne zeigen. Wir werden die gute Nachricht lediglich, und das ist primär erstmal wichtig, aus der Sicht Gottes verstehen lernen. Darum geht es also. Aus keinem anderen Blickwinkel wollen wir die gute Nachricht betrachten. Wir wollen sie nur aus der Sicht Gottes betrachten. Welche Sicht Gott auf uns Menschen hat, welche Sicht Gott hat, um uns Menschen nahe zu kommen und daraus eine gute Nachricht zu machen. Das wollen wir gleich tun, also die biblische Grundlage legen, aber wie gesagt auch davon berührt sein, angetan sein. Ich möchte uns an den Paulus erinnern. Der Paulus schreibt den Korinthern über die gute Nachricht. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Das ist elementarer Grundbestandteil der guten Nachricht, kommen wir gleich darauf, Jesus am Kreuz. Und dann sagt er, für die Juden ist es eine Gotteslästerung und für die Griechen blanker Unsinn. Wisst ihr, das ist nüchterner Realitätssinn, den Paulus hier aufschreibt und wahrnimmt. Ja, die gute Nachricht kommt nicht bei jedem so gut an, dass er sie akzeptiert, dass er sie aufnimmt, dass er sie in sein Leben integriert. Für die einen ist es blanker Hohn und Unsinn, für die anderen vielleicht sogar Gotteslästerung, zumal war es damals zur Zeit Jesu. Und jetzt schreibt Paulus aber trotzdem weiter, und dennoch erfahren alle, die sich haben von Gott rufen lassen, gerade in diesem gekreuzigten Christus, Gottes Kraft und Weisheit. Und das ist das, was ich meine, dass uns die gute Nachricht als Kraftquelle letztendlich dann zur Verfügung steht und das soll uns neu begeistern, neu ermutigen und auch neu beseelen. Also Gott möge es heute Morgen schenken, dass wir die gute Nachricht klarer wieder verstehen und dass wir sie anderen sagen können und zum anderen, dass wir neu davon selbst persönlich berührt sind an dieser Stelle. Fangen wir also an, die gute Nachricht neu zu verstehen und davon berührt zu sein. Ein erster Gedanke dazu, wir fangen mit der grundsätzlichen Sicht Gottes dazu an. Welche Sicht hat Gott, wenn wir über das Gute in der guten Nachricht sprechen? Und ich bin so froh, dass wir jetzt nicht aus der Dicke der Bibel mit ihren 66 Büchern so viele Verse zusammensuchen müssen, um das Gute in der guten Nachricht zusammenzutragen, sondern wir haben das Vorrecht oder das Glück, dass es ein sogenanntes Mini-Evangelium gibt, oder eben, man könnte auch sagen, eine mini-gute Nachricht, wo all das drinsteckt, was elementar, substanziell wichtig ist und die gute Nachricht zur guten Nachricht macht. Und viele von uns kennen dieses Verslein. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Ich lese uns doch mal vor. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieses Verslein, da liegt die Kürze in der Würze. Kürze und Würze sind in diesem Verslein gegeben, wenn es um die gute Nachricht geht. Wir hören von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Wir hören von Jesus am Kreuz. Wir hören, dass der Glaube der Menschen wichtig ist. Wir hören etwas von der Verlorenheit der Menschen. Und wir hören aber auch etwas von dem ewigen Leben und der Rettung aus dieser Verlorenheit. Und dieses, was jetzt alles so in der Kürze und in der Würze hier in diesem kleinen Mini-Evangelium, dieser Mini-guten Nachricht, uns weitergegeben ist, das möchte ich gerne heute illustrieren mit der Flipchart und ich darf sie deshalb mal nach vorne holen und vielleicht überlegt ihr euch schon oder fragt euch, was hat es mit diesen Buchstaben auf sich? Das oben, die Wolke, habe ich schon erklärt, es geht um die Sicht Gottes. Wir wollen also heute Morgen nicht drüber nachdenken, wie wir die Sache sehen Menschen sehen, sondern wir wollen schauen, wie Gott sie sieht. Und BN steht für Bad News. Ja, zur guten Nachricht gehört es, dass wir die schlechten Nachrichten kennen. Und dass sie uns, die Gott uns auch offenbart. Und worunter Gott leidet, wenn er an uns Menschen denkt. Und weshalb es Gott das Herz zerreißt, wenn er uns Menschen wahrnimmt. Das sind die Bad News. Und GN ist dann folglich richtig Good News, natürlich. Deshalb auch in grün und das in rot. So, Bad News. Wollen wir miteinander anfangen? Ihr habt den Bibelvers hier vor Augen. Hier wird gesprochen von der Verlorenheit der Menschen, dass wir verloren gehen, dass wir verloren sind. Das gehört hier zu den Bad News. Und ich möchte jetzt diese Bad News, dieses Verlorensein einmal aus der Sicht Gottes, wie sie uns in der Bibel offenbart wird, darstellen. Da gehört zum allerersten dazu, das allererste, ein T, ich schreibe es noch aus, für Trennung. Gott leidet darunter, dass wir seit Adam und Eva, dass der Mensch von Gott, von ihm, dem Schöpfer, getrennt ist. Dass das Geschöpf, das nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist, nicht mehr in unmittelbarer Gemeinschaft mit Gott lebt oder leben kann. Dafür ist zu viel passiert, dafür kannst du jetzt nichts, dafür kann ich nichts, dafür können die Neugeborenen nichts, die jetzt gerade auf die Erde purzeln, sondern das ist das Erbe von Adam und Eva, das wir mit uns tragen als Menschen. Jetzt können wir natürlich sagen, da müssen wir mal drüber reden mit dem Adam und mit der Eva. Wenn ich die treffe, denen hätte ich einiges zu sagen. Was habt ihr uns da eingebrockt? Folge dessen ist, dass wir von Gott getrennt leben, jenseits von Eden, nicht mehr im Paradies, wie es Gott es ursprünglich sich gedacht hat. Und es ist jetzt eigentlich erstmal egal, ob wir Menschen das akzeptieren, ob wir das spüren, ob wir das wahrnehmen, dass wir von Gott getrennt sind. Oder ob wir das sogar leugnen, wenn wir das hören. Oder vielleicht sagst du ja heute Morgen, das merke ich gar nicht, dass ich von Gott getrennt bin. Aber ich habe auch nichts mit ihm zu tun, aber ich merke es nicht. Aber die geistige Sicht Gottes ist dennoch, dass er sieht, du bist von mir getrennt, ich bin dein Schöpfer, du mein Geschöpf und das würde ich gerne ändern. Und das ist die schlechte Nachricht, dass du von mir getrennt bist. Mach dir doch darüber einmal Gedanken, denke darüber nach. Und das Zweite ist, das folgt eigentlich aus der Trennung, ich schreibe nur die Buchstaben, das Wort ist zu lang, ZV steht für Zielverfehlung. Weil wir Menschen von Gott getrennt sind, da können wir noch so edel, so hilfreich und so gut sein und der Menschheit Gutes hinterlassen, der Menschheit Gutes tun. Und was haben Menschen nicht schon uns Gutes getan. Früher, heute und es wird auch in Zukunft so sein. Aber dennoch, Gott sagt, so hilfreich und edel und gut ihr seid oder so verdorben ihr seid, alle verfehlt ihr das Ziel des Lebens. Und das Ziel des Lebens ist, in Gemeinschaft mit mir zu leben, mit eurem Schöpfer. Es gibt in der antiken Welt, gibt es dafür einen schönen Begriff, der findet sich auch im Neuen Testament, der heißt Hamartia, den könnt ihr eigentlich gleich wieder vergessen, aber ich möchte euch die Geschichte dazu erzählen. Hamartia kommt aus der Welt des Sports, des Bogenschießens und wenn hier also so ein, ich habe jetzt also so einen Pfeil und Bogen und da hinten steht so diese Zielscheibe mit diesem kleinen schwarzen Punkt, da gilt es reinzutreffen, nicht? Und ich schieße also meinen Bogen und wenn ich reintreffe, wunderbar, habe ich das Ziel nicht verfehlt. Treffe ich aber nicht diesen kleinen schwarzen Punkt, sondern etwas daneben noch auf die Scheibe oder schieße ich dem Pfeil in den Himmel und er landet irgendwo anders, ist egal. Auf jeden Fall wird immer gerufen Hamartia. Hamartia wird gerufen, wenn der Pfeil nicht ins Ziel kommt. Und das ist, dieses Bild ist genau das, was Gott sagt. Ihr seid Hamartia, ihr verfehlt das Ziel, weil ihr mit eurem Ziel, egal ob ihr knapp daneben schießt oder ganz davon der Pfeil, euer Lebenspfeil fließt, ihr trefft nicht ins Schwarze, ihr trefft nicht die Zielbestimmung, die ich für euer Leben habe. Wie gesagt, ihr könnt das akzeptieren, wir können das verneinen, wir können dagegen rebellieren, wir können unsere Fragen haben. Ich stelle euch die Sicht Gottes vor, die Bad News. Gott leidet darunter, dass der Mensch das Ziel des Lebens verfehlt. Und dann kommt das Dritte, mal ein großes V. Das Dritte steht für die Verfehlungen. Früher haben wir von Sünde gesprochen, heute etwas altmodisch aus der Mode gekommen, aber im Grunde meint Verfehlung genau dasselbe. Dass Dinge in uns laufen, passieren, dass wir Dinge tun und dann lassen, wo wir einfach spüren, wenn wir noch ein gutes Gewissen haben, je nachdem wie der Seismograph ausschlägt, dass das vor Gott nicht richtig ist. Dass ich das nicht tun sollte, dass ich das so nicht sagen darf. dass ich das nicht denken sollte. Und wisst ihr, je nachdem, wie gut wir über den Menschen denken, wenn du über den Menschen sehr gut denkst und du sagst, pro Tag habe ich einen schlechten Gedanken, aber dafür rede ich alles in Ordnung, dafür tue ich alles in Ordnung, dann wirst du, wenn du 80 Jahre gelebt hast, ungefähr 30.000 Verfehlungen in deinem Leben angesammelt haben, die du vor Gott verantworten musst. Wenn du jetzt sagst, so gut ist der Mensch nicht, wir machen mal aus der 1 eine 10, dann wisst ihr schon, was hier rauskommt, dann sind es 300.000 Verfehlungen in 80 Lebensjahren, Durchschnitt. Wenn du jetzt sagst, das könnte sogar noch höher sein, so wie ich die Menschen kennengelernt habe und wenn ich ehrlich bin, wie ich mich kenne, und du machst es in 100, dann bist du bei 3 Millionen. Jetzt weiß ich nicht, aber ich würde mal ungefähr sagen, dass wir uns zwischen 300.000 und 3 Millionen irgendwo einpendeln. Mit den Verfehlungen unseres Lebens, in Gedanken, mit Worten, mit dem, was wir tun oder das, was wir nicht tun, aber was getan werden sollte. Und Gott sagt, eure Sünden, eure Verfehlungen, die trennen mich von euch. Und Gott leidet darunter und möchte dafür eine Lösung anbieten. Und wir müssen uns aus der Sicht Gottes dem wirklich als Mensch einmal stellen. Herr, du sagst mir, ich bin von dir getrennt. Du sagst mir, dass ich das Ziel meines Lebens ohne dich verfehle. Und du sagst mir, dass ich große Probleme bekomme mit all den Verfehlungen, die sich in meinem Leben ansammeln. Und jetzt wäre Gott nicht ein Gott der Liebe und nicht ein Gott der Gnade oder der Barmherzigkeit, wenn er sagen würde, ihr Menschen, jetzt guckt mal, wie ihr selber damit klarkommt. Bin mal gespannt. Ich habe euch alles gesagt. Ich setze mich mal so zurück und warte mal, was da kommt. Und dann schauen wir mal, ob das besser wird oder gut wird. Gott wäre nicht ein Gott der Liebe und der Gnade, wenn er nicht selbst eine Lösung anbietet. Und jetzt kommen wir zu dem, damit jeder, der an Gott glaubt, und das ist hier das Kreuz, nicht? Das gehört zur guten Nachricht dazu. Und dieses Kreuz, das ich hier einmale, das führt uns von den Bad News nun zu den Good News, von der hier in Johannes 3 ja auch gesprochen wird. Und das möchte ich euch gerne gegenüberstellen. Der Trennung gegenübergestellt ist, dass wir Zugang durch Jesus am Kreuz, dass wir Zugang zu Gott finden. Und zwar zu Gott, dem Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin der Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Tempel im Vorhang, der Vorhang im Tempel, der Tempel im Vorhang, der Vorhang im Tempel, der zerreißt, als Jesus am Kreuz stirbt. Der Zugang ins Allerheiligste zu Gott selbst wird möglich. Die zweite gute Nachricht, was die Zielverfehlung anbelangt. Ewiges Zuhause. Wir haben das gestern gerade auch gesagt, bist du so gut und gibst mir nochmal dieses Heftchen, das Liederheft von der Beerdigung. Ich möchte euch das noch gerne mitgeben. Und zwar, wir haben gestern so tolle Lieder gesungen, die uns so berührt haben und viele auch zu Tränen bewegt haben. Und in einem Lied, das Lied Ewigkeit, ich glaube, einige von uns kennen das auch, da haben wir gesungen, die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und diese Hoffnung wird mich tragen, bis ich ihr gegenüberstehe. Ewigkeit, ewiges Zuhause. Das ist das Ziel, das Gott in Jesus Christus uns ermöglicht und anbietet. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und es tut so gut, dieses ewige Zuhause schon jetzt zu spüren und jetzt schon zu haben. Zu wissen, ich bin jetzt schon in Gott geborgen. Keiner von uns weiß, wann das irdische Leben zu Ende ist. Das hätten wir auch nie gedacht, dass es bei der Carola so früh ist oder bei den anderen, die in diesem Jahr gestorben sind. Aber wir dürfen wissen, wo unsere Reise hingeht. Und das gibt jetzt schon Geborgenheit und Kraft und Halt. Das hat Jesus am Kreuz. Und was die Verfehlungen anbelangt, da spricht die Bibel davon, Vergebung aller Schuld. Er hat den ganzen Schuldbrief, der gegen dich spricht, hat Gott in Jesus Christus ans Kreuz hinaufgetragen. Wer mit Jesus lebt, wer ihm sein Leben anvertraut hat, das ist die gute Nachricht. Der ist aller Schuld entledigt. Aller Schuld entledigt. Welche Schuld quält dich noch als Kind Gottes? Ich versuche abends immer zu sagen, Herr, ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist. Aber ich sehe erstmal, beschämt es mich, dass du auch für die heutige Schuld meines Tages für mich sterben musstest. Ja, auch meine heutige Schuld hat Jesus mit ans Kreuz genagelt, aber er hat meine Schuld mit aufs Kreuz genommen. Es beschämt mich auf der anderen Seite und auf der anderen Seite macht es mich dankbar, dass Gott schon vor 2000 Jahren eine Lösung für meine heutige Schuld, für meine ganze Lebensschuld vorbereitet hat. Wisst ihr, wie das befreiend ist? Das ist kein Freibrief, jetzt einfach weiter zu sündigen, sondern das schenkt tiefe Dankbarkeit und das schenkt tiefe Kraft, mit Jesus zu leben. Dieses Befreite in die Freiheit, als Kind Gottes gestellt zu sein. So, das sind die guten Nachrichten. Das sind die Bad News, die guten Nachrichten, alles aus der Sicht Gottes. Und was ist der Motor dieser guten Nachricht? Der Motor der guten Nachricht ist einzig und allein die Liebe Gottes zu dir, zu mir, zu uns Menschen. Seine Barmherzigkeit, mir gefällt dieses Wort, da kommt Barm, dann kommt Herz und dann Ikeit. Barmherzigkeit, da ist das Herz drin. Wenn Gott sich erbarmt, ist sein Herz damit drin. Seine Gnade, wir haben es nicht verdient, aber Gott schenkt es uns. Ihr Lieben, das ist die gute Nachricht in Kürze und mit aller Würze. Und jetzt wollen wir noch einen kleinen Schritt weitergehen heute Morgen. Und zwar, wenn wir jetzt schon die Liebe Gottes hier an dieser Stelle so deutlich vor Augen haben, und die grundsätzliche Sicht haben wir hier miteinander betrachtet, dann möchte ich euch noch etwas mitgeben, was wir von Jesus lernen können im Umgang mit dieser grundsätzlichen Sicht Gottes und dieser grundsätzlichen Wahrheit. Und das wäre der zweite Gedanke, von Jesus zu lernen, dass er diese Nachricht, diese gute Nachricht individuell ausgerichtet hat. Er hat sie nicht im Gießkannenprinzip den Leuten einfach nur so vorgehalten und ihnen ein Referat gehalten, so wie ich es jetzt hier gemacht habe. Ihr seid getrennt, ihr seid verloren und ihr seid Ehesünder. Und jetzt zeige ich euch mal noch die gute Nachricht. Glaubst du daran? So ist Jesus nicht vorgegangen. Er hat es im Hinterkopf gehabt, er hat es im Herzen gehabt. Aber er hat es dann so portioniert, dass es in die Lebenswirklichkeit der Leute, die ihm gerade gegenüber waren, auch hineinkommen konnte. Und das ist die große Aufgabe von uns. Einmal, dass wir die gute Nachricht verstehen und zum anderen, dass wir lernen, sie in die Lebenswirklichkeit meines Gegenübers so hineinzubringen, dass er sie auch akzeptieren kann und darüber nachdenken kann und nicht von vornherein gleich blockiert. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Das ist Lukas 4, das ist so die grundlegende Stelle. Ich lese uns mal vor. Gott hat mich gesandt, wozu? Schaut mal, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, was bräuchten sie anderes, den Blinden, dass sie sehen werden, was wollen die anderes, den Misshandelnden soll die Freiheit bringen. Der Hintergrund ist, Synagoge in Nazareth, Jesus ist wie in guter Gewohnheit im Gottesdienst, auch etwas Schönes nicht, Jesus hat eine gute Gewohnheit, in Gottesdienst zu gehen. Nachfolge heißt, Jesu, ich möchte auch eine gute Gewohnheit machen, geht in Gottesdienst. Muss nicht bei uns sein, aber geht in Gottesdienst. Macht es zur guten Gewohnheit. Kann Gott zu euch sprechen? Jesus geht also der guten Gewohnheit nach in den Gottesdienst in seiner Heimatstadt Nazareth. Der Synagogendiener reicht ihm eine Buchrolle. Damals war das ja so in Buchrollen, die Heilige Schrift. Und mit den Worten des Propheten Jesaja. Und dann heißt es, dass Jesus eine Stelle auswählt. Also die Stelle, die er vorliest, wählt er selbst aus. Und er liest jetzt eine Stelle, die messianischen Charakter hat, die auf den Messias hin ausgelegt ist. Wenn der Messias kommt, der wird es eins zu tun. Das lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor, diese theologische Sicht, sondern wir konzentrieren uns, die gute Nachricht im Hinterkopf, wie Jesus sagt, das ist mein Programm. Mein Programm ist es, den Armen eine gute Nachricht zu bringen, ihnen aufzuhelfen, den Gefangenen in Freiheit zu setzen, die Blinden sehend zu machen und die Misshandelten Freiheit zu bringen. Ich überlasse euch jetzt, wie die Reaktion ausgefallen ist. In Nazareth lest es einfach mal selber nach. Dann werdet ihr erstaunt sein, wie die Reaktionen sind. Wie immer, wenn es um Jesus geht, scheiden sich die Geister. So auch hier. Aber das Interessante ist eben, dass Jesus die gute Nachricht im Grunde so hinter sich hat, also verinnerlicht hat, im Kopf, im Herzen, seinen Händen und seinen Füßen, und dass er sie dann individuell eben auf sein Gegenüber ausrichtet. Ich möchte euch ein Beispiel nennen von vielen. Zachäus. Jesus sieht seine Verlorenheit. Die Sicht Gottes. Jetzt tragt er hier mal Zachäus ein. Zachäus hat getrennt, Trennung extrem erlebt. Da war aber selber dran schuld. Betrüger und Gauner, mit dem wollte keiner was zu tun haben. Er war von Gott getrennt, er war von den Menschen getrennt, er war in sich selber getrennt, nicht mit sich zufrieden. Er hat das Ziel seines Lebens verfehlt, auf dem Weg dazu, obwohl er reich war und alles hatte, aber innerlich leer war. Und durch seine Gaunereien und Betrügereien, ich weiß nicht, war er schon bei 300.000 oder wo auch immer. Auf jeden Fall hat sich einiges bei ihm angesammelt. Und Jesus hält ihm jetzt nicht eine Strafpredigt und sagt, so sieht's bei dir aus, lieber Zachäus, sondern was macht Jesus? Er hat das natürlich im Hinterkopf. Aber Jesus sagt zu ihm, ich möchte heute dein Gast sein. Ich möchte dir Gemeinschaft anbieten. Ich möchte in deine Lebenswirklichkeit hinein. Und Zachäus steigt eilend vom Baum herunter und nimmt Jesus mit Freuden auf. Warum? Weil Jesus genau den Sehnsuchtspunkt von Zachäus getroffen hat. Nämlich, eigentlich will keiner was mit mir zu tun haben. Wenn ich Leute einlade, kommt keiner. Ich werde auch gar nicht von anderen Leuten eingeladen. Aber ich habe eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft. Und das hat Jesus gesehen. Und daraufhin verkündet er ihm in seinem Hause dann die gute Nachricht, sodass das Leben sich von Zachäus verändert. Die individuelle Ausrichtung, das sollten wir von Jesus mitnehmen an dieser Stelle. Ihr könnt andere Geschichten, Nikodemus, die Ehebrecherin, der reiche Jüngling, Bartimäus, die Frau am Jakobsbrunnen. Schaut euch mal diese Geschichten an, wie Jesus das Gute in der guten Nachricht diesen Leuten präsentiert. Er kommt nicht mit dem Heilsplan Gottes in dieser Weise zu den Leuten so direkt, bam, sondern er guckt, wo liegt ihre Sehnsucht und knüpft dann hier die Dinge an und gibt sie in ihr Herzen weiter. Und der Zachäus hat erkannt, was das Gute an der guten Nachricht ist. Wie so viele andere auch. Also ich möchte es so sagen, rede mit den Menschen nicht platt oder theologisch hochversiert über ihre Verlorenheit vor Gott. Ich glaube, dass das nichts groß bringt bei den meisten. Hab diese Verlorenheit der Menschen viel mehr vor Augen und im Herzen und sei davon angerührt, dass die Menschen ohne Jesus verloren sind. Aber rede mit ihnen zunächst über ihre ungestillten Sehnsüchte, die sie haben. Und sie haben diese ungestillten Sehnsüchte oder Verletzungen aufgrund ihrer Verlorenheit vor Gott. Und dann connecte sie mit der Liebe Gottes. Und wie wir das konkret vielleicht besser schaffen können, dazu in 2 Wochen mehr. Dann ist nämlich da das Thema. Wie kann ich mit den Menschen so reden, die gute Nachricht so weitergeben, dass sie bei ihnen ankommt, dass sie zumindest drüber nachdenken und ich sie vielleicht ein Stück weit mit Jesus connecten kann. Zum Schluss noch der dritte Gedanke, die großartigen Auswirkungen Gottes, was die gute Nachricht anbelangt. Und da möchte ich jetzt bei dir sein, der du mit Jesus lebst, sei es ganz kurz, ganz frisch oder schon sehr lange. Da möchte ich bei dir sein, mit diesen Worten. Der Paulus hat im Römerbrief das Evangelium ganz gut erklärt. Er hat von den Bad News gesprochen, er hat die Good News ab Kapitel 5 aufgezeigt. Und ganz am Ende, am Kapitel 8, kommt er zu einem Fazit und schildert die großartigen Auswirkungen dieser guten Nachricht. Und das möchte ich euch gerne weitergeben. Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Gott selbst ist für uns, wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er aber den Sohn geschenkt hat, uns wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Nein, ist natürlich die Antwort. Niemand und nichts. Nicht mal du selbst kannst dich noch von Gottes Liebe trennen. Niemand und nichts. Vielmehr gilt, und damit noch eine Folie, nochmal in Kürze und Würze die großen Auswirkungen Gottes für dich als Kind Gottes. Du bist bei Gott erkannt und bekannt. Erkannt heißt, ja, Gott erkennt dich nicht nur in deinen Sehnsüchten, in deinen Fragen, sondern auch in deinen Verfehlungen. Aber bitte, wenn Gott dich in deinen Verfehlungen erkennt, denke daran, er tut es aus Liebe heraus und in Liebe dir gegenüber. Das ist der Motor. Das ist der Motor Gottes, die Liebe, um auch die Bad News aufzuzeigen. Liebe muss manchmal wehtun, Liebe muss manchmal klar sein. Aber es ist die Liebe, die Gott treibt zu dir, um dich zu erkennen und es dir vor Augen zu stellen. Aber es gibt einen, der dich durch und durch sieht und versteht. Und das ist eben Gott selbst. Brauchst du das für dein Leben? Und du bist bei Gott bekannt. Ich rufe dich bei deinem Namen, sagt Gott im Alten Testament. Du bist mein. Ich war die Tage in einem Hauskreis, da haben wir uns darüber unterhalten, wie können wir eine Willkommenskultur in unserer Gemeinde fördern. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns zuerst mal bei unserem Namen kennen. Das ist vielleicht in dieser Größe nicht so möglich, dass ich jeden beim Namen kennen kann. Aber ich könnte doch mir mal meinen Gottesdienstnachbarn, den ich vielleicht nur jetzt nicht namentlich kenne, kann doch gerade mal fragen, sag mal, wie ist denn dein Name? Und wenn ich ihn nächsten Sonntag wiedersehe, ihn mit seinem Namen anspreche. Denn Name ist uns etwas wert. Und wenn ich dem anderen seinen Namen kenne, zeige ich Interesse und Wertschätzung ihm gegenüber. Manchmal sind die Dinge so einfach, um etwas Gutes zu bewirken. Und Gott sagt, ich kenne deinen Namen. Und ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wer du bist. Ich bin bei Gott angekommen mit meiner Lebens- und Sinnsuche. Ihr Lieben, die ihr mit Jesus unterwegs seid, habt ihr Erfüllung gefunden? Ich hoffe es, ja. Dass das Zuhause da ist in eurem Herzen. Auch wenn es noch viele Fragen und Unwirklichkeiten gibt. Ich bin angekommen, ich bin ein Kind Gottes. Welch ein Vorrecht. Denkt mal darüber nach, dass ihr ein Kind Gottes seid. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Wichtigeres, als ein Kind Gottes sein zu dürfen. Das ist ein großes Vorrecht, ein großes Privileg. Eine tolle Identität, die ich als Mensch auf dieser Erde haben darf. Und ich bin safe, David sagt es, der Herr ist mein Licht, er befreit mich, er hilft mir, darum habe ich keine Angst, bei ihm bin ich, jetzt sage ich es mal in Neudeutsch, safe. Bei ihm bin ich sicher wie in einer Burg. Bei Gott kann ich safe sein, sicher sein. Nicht alle Fragen sind beantwortet, aber ich habe so eine Grundsicherheit in meinem Leben und die trägt mich bis in die Ewigkeit. Und ich bin bedeutungsvoll. Ist dir das neu bewusst? Diese gute Auswirkung der guten Nachricht in deinem Leben, dass du bedeutungsvoll bist, auch wenn du in den Augen der Welt und der Länder ein No-Name-Mann oder eine No-Name-Frau bist. Aber bei Gott bist du als Person wertgeschätzt. Bei Gott bist du sogar als Botschafter für diese Welt eingesetzt. Du kannst etwas für das Reich Gottes bewirken, im Kleinen wie im Mittleren wie im Größeren. Aber Gott will dich als Botschafter haben und sieht dich darin. Deine Möglichkeit. Und du bist als Erbe eingesetzt, das ewige Leben ist dir verbrieft. Was willst du eigentlich noch mehr? Was wollt man noch mehr? Als die tollen Auswirkungen, die in der guten Nachricht für Kinder Gottes stehen. Also deshalb, die gute Nachricht ist zutiefst die einzigartige, richtig gute Nachricht auf dieser Erde, für diese Erde. Und es ist aber eine Nachricht, die nichts brauchen wir Menschen, notwendiger gute Nachricht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sie verstehen, dass wir davon berührt sind, damit wir sie, was uns berührt, was wir verstanden haben, dass wir es anderen Menschen weitergeben können. Ihr könnt hinten ein Handout mitnehmen, da stehen alles nochmal so ein bisschen drauf. Ich möchte euch einladen, dass ihr es zu Hause nochmal mit Gott besprecht, nochmal vertieft, dass ihr es vielleicht im Hauskreis aufgreift und wenn ihr selbst schon ein Programm habt, oder dass ihr mal ein paar Minuten nehmt, um das nochmal zu vertiefen. Also, nehmt das Handout hinten mit, es liegt hinten auf den runden Tischen aus, da könnt ihr euch gerne bedienen. Gott möge es in uns wirken, dass wir Freude an der guten Nachricht haben, dass sie uns dankbar macht, dass sie uns erfüllt und dass wir lernen, sie verständnisvoll an andere weiterzugeben. Gott segne euch. Amen.